Bye-bye Europa. Hallo Lateinamerika. Die USA wollen in Sachen Sicherheit ihre Aufmerksamkeit auf die direkte Nachbarschaft richten. Ihr erstes Ziel? Venezuela. Seit Monaten bombardieren die USA angebliche Drogenschmugglerboote vor Venezuela und wollen so den illegalen Import von Fentanyl in die USA verhindern. In den USA ist man sich uneins, ob die Angriffe gerechtfertigt sind oder eben nicht. Gemeinsam mit unserer ARD-Korrespondentin Anne Schneider in Washington blicken wir genauer hin. Steckt mehr als der Kampf gegen den Drogenschmuggel hinter dem US-Einsatz? Was hat die US-Sicherheitsstrategie damit zu tun und wie weit wird US-Präsident Trump gehen? Wieder mal herzliches Willkommen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Donnerstag, der 11. Dezember. Redaktionsschluss dieser Folge war gestern um 18 Uhr. Herzlich willkommen bei 11KM. Hallo Anne.
Ja, hallo David.
Anne, die US-amerikanische Regierung, die greift in den letzten Monaten vor Venezuela anscheinend immer wieder Boote an. Kannst du uns mal genauer beschreiben, wie läuft das überhaupt ab und woher weiß man das?
Das wissen wir relativ gut durch Videos, die veröffentlicht wurden, unter anderem von Donald Trump auf True Social. Man sieht immer so ein kleines Boot mit ein paar Leuten drauf und irgendwie so Paketen da drauf, im Dunkeln übers Meer fahren und dann kommt von oben irgendwas und dann explodiert im Prinzip dieses Boot und die Bootsteile sind überall im Wasser verstreut, also das sieht man und dann hört dieses Video auf. So, solche Bootsangriffe gab es mehrere und es gab bei einem dieser Anschläge Anfang September wohl Überlebende. Es gibt gerade ein Video, über das gesprochen wird. Dieses Video ist noch classified. Das haben wir noch nicht gesehen. Aber nachdem die Washington Post darüber berichtet hat, wollten dann natürlich doch einige Senatoren und einige Repräsentanten aus dem Repräsentantenhaus und übrigens von beiden Parteien bitte dieses Video mal sehen. Und gab es wohl zwei Überlebende und die sollen dann noch ein zweites Mal bombardiert worden sein. Das ist ja nun noch mal eine ganz andere Qualität, weil das sind Menschen, die konnten sich nicht mehr wehren. Und darüber gibt es hier im Moment eine riesengroße Diskussion.
You have two individuals in clear distress, without any means of locomotion, with a destroyed vessel, who are killed by the United States.
Und da hat Jim Himes, das ist ein Demokrat, der dieses Video gesehen hat, gesagt, also das wäre wirklich eins der verstörendsten Dinge, die er je gesehen hat in seiner Zeit im Politikerleben.
What I saw in that room was one of the most troubling things I've seen in my time in public service.
Und seither gibt es eben die Diskussion, war das ein Kriegsverbrechen oder war das kein Kriegsverbrechen? Was wir wissen, es gibt bislang mindestens 83 Tote durch bestätigte US-Militärschläge und es kommen immer noch wieder welche dazu. Also es werden da auch weiter diese kleinen Boote bombardiert.
Jetzt gab es ja mehrere solcher Angriffe auf diese kleinen Boote vor der Küste Venezuelas in den letzten Monaten. Wie begründet denn die US-Regierung diese Angriffe?
Es heißt immer von der Trump-Regierung, das seien Drogenboote, das seien Menschen, die würden Drogen in der Karibik transportieren und das wären Drogen, die wären für die USA bestimmt. Und das ist halt das, was wir wirklich gesehen haben und die Botschaft, die wir dazu kriegen. Das sind Narkoterroristen. Das ist die Bezeichnung, die die Trump-Administration dafür ausgedacht hat, denen sie da den Krieg erklärt haben. Das sind Drogenkartelle aus Venezuela, die die Menschen in den USA im Prinzip vergiften würden mit den Drogen. Und Trump sagt auch immer wieder, mit jedem versenkten Boot retten wir 25.000 Amerikaner.
Every boat we knock out, we save 25.000 American lives.
Wie ist denn die rechtliche Einschätzung von diesen Angriffen?
Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wen man fragt. Jetzt fangen wir mal bei der Trump-Regierung an, das habe ich ja schon gesagt. Das Land kämpft gegen Narkoterroristen, da gilt das Selbstverteidigungsrecht und sie würden nichts anderes machen. Der Präsident darf muss man sagen, akute Bedrohung auch ohne Kriegserklärung abwehren. Aber ob das jetzt wirklich so eine Form von akuter Bedrohung ist, darüber wird hier doch relativ heftig diskutiert. Die Kritik daran ist natürlich, es gibt ja nicht wirklich eine Kriegserklärung. Mhm. Gegen wen denn bitte auch? Das sind ein paar Menschen, die sind da auf diesen Booten unterwegs, von denen man wahrscheinlich teilweise noch nicht mal die Nationalität kennt. Also du kannst nicht jemanden den Krieg erklären, der irgendwo rumschippert. Also der UN-Menschenrechtsrat hat die Bombardierung der Boote als Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeprangert und als willkürliche Tötung bezeichnet. Das Verteidigungsministerium unter Pete Hegseth sagt auch, wir wissen ganz genau, wer auf diesen Booten drauf ist. Wir wissen ganz genau, was sie transportieren. Das sind Drogenboote. Das könnten wir euch auch beweisen, wie auch immer.
Die US-Regierung sagt, sie beziehe sich auf Geheimdienstinformationen. Aber genau die hat sie noch nicht öffentlich vorgelegt.
Man muss wissen, die USA sind hier wirklich in einer Drogenkrise. Allerdings geht es dabei hauptsächlich um Fentanyl. Mhm. Diese Droge ist hier besonders verbreitet unter jungen Leuten. Und Ann Milgram, die ehemalige Chefin der Drogenbekämpfungsbehörde, unter Biden war sie das, die sagt, jede Woche stirbt hier eine Schulklasse an Fentanyl.
Every single week we're basically losing a high school class somewhere in America.
Also High School Klasse, das ist zwischen 14 und 18. Also jede Woche in den USA sterben etwa 22 Youngsters zwischen 14 und 18. Und das ist schon was, was die Leute hier aufrüttelt.
Fentanyl is impacting every part of the United States. It's impacting our communities, it's impacting our kids, it's impacting our economy.
Und das geht durch alle Schichten. Es gibt ganz viele Eltern von Fentanyl-Opfern, die sich hier organisieren. Da sind die Kinder auf gute High Schools gegangen. Sie gehen auf gute Universitäten. Und es ist ganz oft so, dass dieses Fentanyl auch beigemischt wird. Also die Kinder oder Jugendlichen, jungen Erwachsenen denken, sie würden eigentlich koksen. Und dann ist das irgendwie beigemischt worden.
Zu diesem Thema haben wir auch schon eine Extra-Folge veröffentlicht. Die heißt Billig und tödlich. Fentanyl-Krise in den USA. Den Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Und ich glaube, viele kennen diese Bilder aus den USA, aus ihren Social-Media-Feeds von Menschen, die so total fertig aussehen, zombieartig sich auf der Straße bewegen. Total gruselig.
Also ich sehe die hier auch immer. Das ist grauenvoll. Also das ist überhaupt unbestritten. Also dieses Fentanyl ist wirklich ein extrem gefährlicher Stoff. Trump nutzt diese Drogensache auch einmal, also das glaube ich ihm sogar, dass er wirklich auch betroffen ist, weil immer wieder es Elterngruppen gibt, die ihre Kinder verloren haben und die wirklich alles machen, um gegen dieses Fentanyl in den USA zu kämpfen. Und Trump nutzt das jetzt aber auch, weil er innenpolitisch sehr stark unter Druck steht. Also er will ja unbedingt den Friedensnobelpreis haben und kümmert sich deshalb sehr viel um Außenpolitik. Jetzt ist den meisten US-Amerikanern die Außenpolitik aber nicht so wichtig, bis egal. Aber auch vor dem Hintergrund dieses Drogenproblems gibt es natürlich auch viele, die sagen, ja, also wir Venezuela ist uns eigentlich wurscht. Also das muss man so sagen. Also das ist wirklich, das ist irgendwie zwar nicht so weit weg, aber das ist den Leuten hier egal. Was ihnen aber nicht egal ist, das sind die Drogen, die kommen. Und solange das Ganze als Drogenkrieg bezeichnet wird und gut verkauft wird, ist ein überwiegender Teil der Menschen hier noch dafür, dass man sich da unten in irgendeiner Art und Weise engagiert. Und Donald Trump kann eben auch innenpolitische Handlungsfähigkeit zeigen, wenn er sagt, guckt mal, wir haben hier dieses riesengroße Drogenproblem und mit jedem Schiff, was ich da abschieße, rette ich 25.000 Menschen in den USA.
Sag mal, diese Zahlen, die du gerade genannt hast, ne? Ich meine, Donald Trump wirft ja gut und gerne mal die ein oder andere Zahl um sich. Sind die in irgendeiner Form belegt? Weil sie klingen natürlich jetzt erstmal auf uns sehr drastisch.
Also nein, das ist überhaupt nicht belegt. Dazu muss man wissen, Fentanyl kommt gar nicht überwiegend aus Venezuela, sondern das kommt aus Mexiko. Die Rohstoffe dafür werden aus China importiert. In Mexiko wird es in irgendwelchen illegalen Laboren gemacht. Ein bisschen was wird auch in Kanada gemacht, ein bisschen was in den USA, aber das ist eigentlich zu vernachlässigen. Aus Venezuela oder über Venezuela, also wird Kokain relativ viel transportiert, was natürlich ja auch ein Problem ist. Aber dieses Fentanyl-Problem wird man mit der Bombardierung dieser Boote garantiert nicht lösen, so da überhaupt Drogen drauf sind, was wir ja bis jetzt immer noch nicht belegt wissen. Also das ist schon eine Form von Symbolpolitik. Wobei also dieser Kampf gegen die Drogen, das ist schon was, was sich Trump auch auf die Fahnen geschrieben hat. Also er ist gegen Mexiko mit massiven Zöllen vorgegangen. Das bringt nun bei Venezuela nicht so viel. Das Land ist wirtschaftlich sowas von am Boden. Mhm. Aber wenn es ihm ausschließlich um Drogen gehen würde, dann müsste er eben gegen andere Länder härter vorgehen. Und das macht er nicht in diesem Maße. Von daher kann man sagen, also da ist auch noch ein bisschen was anderes dahinter.
Lass uns da mal genauer drauf schauen, was da gerade passiert vor der Küste oder vor den Küsten vor Venezuela, dass jetzt mittlerweile auch US-Soldaten und Flugzeugträger in der Region stationiert wurden. Warum eigentlich denn dieser Fokus auf Venezuela, wenn doch die Wirtschaft da schon völlig am Boden ist und Venezuela ja nun offensichtlich nach deinen Beschreibungen jetzt auch keine Gefahr für die USA ist?
Also zumindest keine richtige. Ich meine, Venezuela ist halt ein kommunistisches, ein sozialistisches Land im Hinterhof von den USA. Das ist natürlich was, was Donald Trump überhaupt nicht gefällt. Er will diese sozialistische Regierung in seinem Hinterhof nicht haben und würde stattdessen lieber eine ihm wohlgesonnene Regierung dort installieren. Und dass es wirklich nicht nur um diese Drogen geht oder vorrangig nicht um die Drogen geht, das zeigt auch, dass Trump jetzt wirklich vor ein paar Tagen den Ex-Präsident von Honduras begnadigt hat. Und der war nun wiederum wegen Drogenhandel zu 45 Jahren Haft verurteilt.
If somebody sells drugs in that country, that doesn't mean you arrest the president and put him in jail for the rest of his life.
Trump hat dazu gesagt, wenn jemand Drogen verkauft in einem Land, dann heißt das nicht, dass du den Präsidenten dafür verhaften musst und ihn für den Rest seines Lebens ins Gefängnis stecken musst. Was erstaunlich ist, weil genau das will er ja eigentlich mit Maduro tun.
Das wichtigste Argument ist jedenfalls die US-Behauptung, dass Maduro selbst in den Drogenschmuggel involviert sei. Dafür gibt es Indizien. Familienmitglieder sind wegen Kokainhandels verurteilt worden. Im Juni hat sich ein venezolanischer Ex-Geheimdienstchef vor US-Behörden wegen des Drogenhandels für schuldig bekannt. Beweise dafür, dass Maduro selbst verantwortlich ist, gibt es indes nicht.
Lass uns doch noch mal genauer auf Venezuela schauen. In welchem Verhältnis steht Venezuela zu den USA? Ich kann mir vorstellen, dass es auch wirtschaftliche Interessen gibt.
Ja, also es gibt ganz starke wirtschaftliche Interessen. Venezuela sitzt auf sehr großen Erdölvorkommen, das größte Ölvorkommen überhaupt. Man muss allerdings sagen, also da wird ja schon seit Jahrzehnten gefördert, aber diese Förderung stockt. Die produzieren nur ein Drittel von dem, was sie in den 90er Jahren produziert haben. Der Grund ist, es gibt Sanktionen gegen das Land, die Anlagen sind total veraltet, dort wird völlig ineffizient gearbeitet und wenn da jetzt ein Machtwechsel wäre, dann würde man wahrscheinlich das Öl etwas billiger bekommen, weil dann dieses venezolanische Öl den Markt schwemmen würde und natürlich die Preise nach unten bringen würde. Und das ist für Trump extrem wichtig. Maduro hat ihm zwar angeboten, ja, du kannst mein Öl haben, aber Trump will halt nicht mit Maduro arbeiten. Aber auch die Oppositionskandidatin hat ihm schon versprochen, ja, also wenn ihr schafft, dass ich an die Macht komme, dann werde ich euch an unser Öl lassen. Die Trump-Administration ist ja auch mit der Opposition in relativ engem Kontakt. Also von daher versucht man da ein Regime zu installieren, was jetzt genehmer wäre. Mhm. Wobei, die stellen sich das so einfach vor, so einfach funktioniert das ja dann auch nicht, weil also diese Oppositionsführerin, die jetzt auch den Friedensnobelpreis gekriegt hat, also das ist jetzt nicht so, dass da alle in den Startlöchern sind und sofort übernehmen können, aber das ist natürlich dann eher ein innenpolitisches venezolanisches Problem, aber das ist, denke ich, das, was Trump sich ausrechnet. Also von daher, ein Machtwechsel würde für ihn einmal natürlich eine Regierung bringen, die ihm genehmer ist und auf der anderen Seite den direkten Durchgriff dann auch auf das Öl, was da ist. Mhm. Dazu kommt, dass relativ viele Flüchtlinge aus Venezuela in die USA flüchten. Und das Flüchtlingsproblem, überhaupt das Migrationsproblem, ist ein ganz, ganz dickes Thema dieser Trump-Administration. Also die würden am liebsten überhaupt niemanden mehr hier reinlassen. Und da sind halt relativ viele aus Venezuela gekommen, immer wieder. Und dieser Flüchtlingsstrom soll auch gestoppt werden. Und es geht sogar so weit, dass die Trump-Administration Maduro vorwirft, er würde seine Gefängnisse leeren und die Leute alle nach in die USA schicken.
Wenn wir jetzt auch in Richtung Weltpolitik schauen, letzte Woche hat die US-Regierung eine neue nationale Sicherheitsstrategie veröffentlicht. Was heißt das für Venezuela?
Im Prinzip baut die Sicherheitsstrategie, die dort formuliert wird, auf dieser America First Ideologie auf. Also wir machen jetzt im Prinzip außenpolitisch, weltpolitisch nur noch das, was uns nützt und nichts anderes mehr. Jetzt geht es tatsächlich mehr um den amerikanischen Hinterhof. Die wollen die Präsenz verstärken in der Region. Das ist ihnen natürlich doch deutlich näher als zum Beispiel das Engagement gegen Russland. Welchen Einfluss Russland hat zum Beispiel auf die Ukraine, das ist Trump jetzt nicht so wichtig. Das kriegt ja die Ukraine auch gerade ziemlich intensiv zu spüren. Und um den Einfluss von China kümmert man sich auch nicht mehr so extrem. China war unter Trump eins die Zielscheibe. Und J.D. Vance hat auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar noch gesagt, also wir können uns nicht um Europa kümmern, weil unser Feind ist jetzt China. Aber China scheint jetzt doch nicht mehr ganz so wichtig zu sein, sondern man guckt wirklich, dass man in seinem eigenen Bereich derjenige ist, der das Sagen hat. Das ist jetzt so die erste Priorität. Also dieses nationale Sicherheitspapier fordert, Kartelle zu besiegen sowie Zugang zu strategisch wichtigen Standorten zu schaffen und auszubauen. Und Kartelle zu besiegen, das würde genau da reinspielen, weil ja die USA sagen, wir kämpfen, wir sind in einem Krieg gegen Narkoterroristen, gegen diese Drogenkartelle und Zugang zu strategisch wichtigen Standorten. Klar, das ist hier das Öl. Also das passt voll mit rein.
Lass uns doch noch mal auf den von dir angesprochenen Fall vom Anfang zurückkommen. Dabei wurde ein Boot zweimal hintereinander angegriffen und der Vorwurf von einem Kriegsverbrechen steht hier im Raum. Verändert dieser Fall die Stimmung in den USA? Wie ist dein Eindruck?
Also die Demokraten sehen darin ein Kriegsverbrechen bis hin dazu, dass sie sich auch wirklich ständig fragen, ob diese Boote wirklich Drogenboote sind und ob man sich da wirklich mit diesen Narkoterroristen in Anführungsstrichen in einem Krieg befindet. Diese Drogenboote, also dass es die gibt, das ist relativ unstrittig. Und die wurden auch unter der Biden-Administration zum Beispiel schon bekämpft. Aber da im Auftrag des Heimatschutzministeriums und die Schmugglerboote wurden gestoppt, beschlagnahmt, Verdächtige festgenommen. Und jetzt ist es eben das Verteidigungsministerium unter Pete Hegseth, was das Ganze bekämpft und eben nicht mehr der Heimatschutz. Und es fallen Bomben. Also das gibt jetzt auch durchaus Kritik von den Republikanern.
When people want to surrender, you don't kill them. And they have to pose an imminent threat.
Also Don Bacon hat zum Beispiel gesagt, der ist US-General, dass also wenn es wirklich diesen Second Strike, diesen zweiten Angriff gegeben hätte, dass das durchaus ein Kriegsverbrechen sei.
And if the facts go to where the Washington Post article takes it, well then we'll have to go from there. But if it was as if the article said, that is a violation of the law of war.
Und also diese Diskussion tobt hier. Also das spitzt sich jetzt auch gerade zu. Von daher bin ich gespannt, ob und vor allen Dingen, wann wir dieses Video zu sehen bekommen. Weil dann könnte es wirklich sein, dass hier Köpfe rollen.
Das Video von dem zweiten Angriff auf das Boot ist noch nicht öffentlich. Ein paar Abgeordnete konnten es aber bereits sehen und haben über den Inhalt berichtet. Wenn das Video jetzt aber tatsächlich veröffentlicht werden würde, könnte das natürlich stärker wirken als so ein Bericht aus zweiter Hand. Glaubst du, das wird passieren?
Also Donald Trump hat gesagt, er persönlich hätte kein Problem damit, dieses Video zu veröffentlichen. Das hat er am Freitag gesagt. Und abends wurde auch ein Video veröffentlicht, aber nicht das von diesem Bootsangriff, also nicht von diesem Second Strike, von dem zweiten Angriff, sondern ein ganz anderes. Also so, als wollte man die Leute ein bisschen an der Nase rumführen.
Ja, und am Dienstag hat es Donald Trump dann wieder abgestritten, sich für die Veröffentlichung des Videos ausgesprochen zu haben.
Also wir wissen nicht, ob wir es zu sehen kriegen. Das hängt jetzt auch so ein bisschen von der weiteren Entwicklung ab.
Wenn das Video aber veröffentlicht werden würde, hätte das in irgendeiner Form politisches Nachspiel?
Also das denke ich schon. Und dass es das wohl haben wird, das merkte man auch seit dem Bericht der Washington Post, weil irgendwie so keiner das so richtig für sich verbucht haben wollte. Also Donald Trump sagte gleich, nein, also wenn es einen zweiten Strike gegeben hätte, das hätte er nicht gewollt.
We'll look into it, but no, I wouldn't have wanted that, not a second strike. The first strike was very lethal, it was fine.
Er wüsste davon nichts und Pete Hegseth hat gesagt, also er hätte auf gar keinen Fall einen tötet sie alle Befehl gegeben.
Anybody that's been in the situation room or there's been in the war room there Secretary's office know you don't walk in and say, kill him. It's just patently ridiculous.
Und jetzt gibt es halt diesen Admiral Frank Bradley, der Kommandant von dieser ganzen Operation war. Und der hat gesagt, nein, also diesen tötet sie alle Befehl. Den gab es in der Tat nicht. Und hier ist doch sehr stark der Eindruck, dass die jetzt diesen Bradley opfern und versuchen jetzt also mal mindestens Trump, aber vielleicht auch Texas aus der Schusslinie zu kriegen. Weil das hat eine neue Qualität. Also wenn wir uns jetzt wirklich mal in die Lage versetzen, wir sind im Krieg gegen diese Narkoterroristen. Dann sind die, die da unten an den Bootsplanken hängen, sind im Prinzip Soldaten. Und wenn Soldaten schon völlig regungslos sind und nichts mehr machen können und völlig hilflos sind, dann kann man da nicht mehr drauf schießen. Das verstößt gegen Kriegsrecht.
Donald Trump und seine Regierung versuchen also, diese Diskussion eher abzutun, notfalls sogar den befehlshabenden Admiral des Angriffs fallen zu lassen. Auf jeden Fall wirkt es so, dass sie bei ihrer momentanen Venezuela-Politik nicht locker lassen würden. Wie schätzt du das ein? Wie weit wird Donald Trump und seine Regierung noch gehen?
Also Trump möchte Maduro weghaben, das weiß man. Er hat ihm ja auch schon in einem Telefonat angeboten, Maduro könne mit Frau und dem Sohn zum Beispiel nach Russland gehen oder vielleicht in die Türkei und er würde dann dafür auch nicht von den USA verhaftet werden. Jetzt hat Maduro da wohl die Bedingung gestellt, dass es eine totale Amnestie gibt für alles, was Maduro jemals gemacht hat und nicht nur für ihn, sondern auch für die politische Gruppe um ihn rum. Und da hat Trump gesagt, nein, das machen wir nicht. Und so hat dieses Telefonat wohl geendet. So, das weiß man. Also Trump versucht, Maduro irgendwie da wegzubekommen. Er hat ja auch zwischendurch mal den venezuelanischen Luftraum für geschlossen erklärt, was natürlich auch bemerkenswert ist. Er hat einen True Social Post gemacht. Liebe Drogendealer, Menschenhändler und ich weiß nicht, Fluggesellschaften. Übrigens ist der venezuelanische Luftraum jetzt geschlossen. Da glaubt nämlich schon jeder, der meint das ernst. Das hatte den Effekt, dass auch wirklich kein Flugzeug mehr über diesen Luftraum geflogen ist. Allerdings gibt es hier schon eine massive Kritik, auch von der MAGA-Bewegung, dass sich Trump nicht so intensiv um die Außenpolitik kümmern soll und sich nicht irgendwo anders engagieren soll in anderen Ländern, sondern mehr die Aufmerksamkeit jetzt in die USA richten. Von daher gehe ich mal davon aus, es wird no boots on the ground geben, also es wird keine, weil das ist immer das, was sie sagen, no, also keine Soldaten wirklich mit ihren Stiefeln auf dem Boden. Ich glaube nicht, dass sowas stattfinden wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so nadelstichartige Angriffe gibt auf bestimmte wichtige Punkte in Venezuela. Die könnte der CIA machen zum Beispiel. Trump macht da ja auch immer seine eigenen Regeln, was da jetzt möglich ist und was nicht möglich ist. Also von daher, im Prinzip, er hat es jetzt so oft angekündigt, müssen wir damit rechnen, dass demnächst irgendwas auf venezolanischem Boden passiert. Also das denke ich schon.
Anne, ich danke dir für den tiefen Einblick.
Sehr gerne, sehr gerne.
Wie sich die Lage zwischen den USA und Venezuela weiterentwickelt, verfolgt für euch Anne Schneider im ARD-Studio Washington. Ihre Berichte lest und hört ihr auf tagesschau.de. Und morgen geht es bei 11KM um die Umbrüche bei den VW-Werken in Sachsen und wie das beispielhaft für die ganze Automobilbranche in Deutschland steht. Autorin dieser Folge ist Eva Münch. Mitgearbeitet hat Niklas Münch. Produktion Jan Stahlmann, Timo Lindemann und Fabian Zweck. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und wir hören uns morgen wieder. Ich freue mich drauf. Und jetzt habe ich natürlich wie immer noch einen kleinen Podcast-Tipp. Der Podcast Die Entscheidung gräbt sich jeden Monat in eine politische Entscheidung hinein, die dafür sorgt, dass wir im Moment so leben, wie wir leben. Das können ganz große Entscheidungen sein, bei denen man sofort weiß, das ist der Anfang von was Neuem. Die Grenzkontrollen innerhalb der EU aufzuheben zum Beispiel oder auch kleine, wie das Aussetzen der Wehrpflicht zum Beispiel. Und es gibt natürlich auch eine Staffel über die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. In der Staffel lernt ihr Joyce und Paul kennen. Sie sind Geschwister, aber sie reden kaum miteinander. Sie ist Trump-Gegnerin, er Trump-Fan. Für die Entscheidung haben sie eine Stunde lang miteinander gesprochen. Über die Politik Donald Trumps. Ob die Fetzen fliegen, hört ihr bei Die Entscheidung. Jeden Monatsanfang kommen neue Folgen in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.